ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich habe in meiner Kindheit relativ wenig Liebe erfahren und ich habe immer um Anerkennung gekämpft. Das hat mich so sehr geprägt, weil, sagen wir, meinen Eltern gegenüber wurde vieles vorangestellt vor den Kindern in der Nachkriegszeit, Haus bauen und vieles mehr. Und ich habe mir immer so sehr gewünscht, dass ich irgendwie für das, was ich mache, nur den Funken eines Lobes bekomme.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu dieser Radiosendung. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Woche für Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber, die sich im Vorfeld die Mühe gemacht hat, 8 Lieder aus ihrem Leben herauszusuchen. Lieder, die wie Fotos oder Postkarten für Abschnitte ihres Lebens stehen. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Krimis und Kochen. Kaum etwas anderes fesselt zumindest bundesdeutsche Zuschauerinnen und Zuschauer seit eh und je so sehr an die Fernsehgeräte. Hoffen wir mal, dass die Raubüberfälle, Morde und Erpressungen in den seltensten Fällen nachgemacht wurden. Aber wie ist es denn bei den Kochshows? Haben die Jahrzehnte der Fernsehhaxen, Halloumis und Hefezöpfe Früchte getragen? Wird das alles nachgekocht und nachgebacken? Einer der erfolgreichsten Köche im deutschsprachigen Raum wird es wissen. Johann Lafer. 1957 in der Oststeiermark zur Welt gekommen, legte, auch mit zahlreichen Fernsehformaten, einen beeindruckenden Weg zurück. Aufgewachsen in, wie man sagen würde, einfachsten Verhältnissen, die Eltern Landwirte, wurde er erst zum Spitzenpatissier mit zahlreichen Auszeichnungen, bis er sein Spektrum erweiterte und eigene Restaurants eröffnete. 36 Jahre lang hielt er einen Michelin-Stern. 22 lange Jahre sogar 2 Sterne. Was für eine Leistung. Aber auch was für ein Druck. Oder, Herr Lafer?
Und aus Herrn Lafer wird in diesem Moment Johann, ja, also unsere Dudes-Freundschaft ist 5 Minuten alt.
Ja, aber es ist schön, persönlicher, wenn man so mit jemand hier auf einem ganz gemütlichen Stuhl sitzt, dann ist es einfach so, ich glaube, wir werden uns ja heute ja sehr viele Dinge austauschen, gegenseitig, und da ist die Vertrauensbasis einfach Voraussetzung, sonst kann man so einen Podcast gar nicht machen.
Ist das überhaupt üblich in der Branche, aus der du kommst, dass dort schnell geduzt wird?
Nicht immer. Also ich habe zum Beispiel einige Menschen, mit denen ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, aber da ist der Respekt gegenüber der Person mit dem Inhalt, was die Person verkörpert, für mich einfach zu groß. Das ist ein Unternehmen oder meistens sind es Unternehmungen, die, sagen wir mal, wirklich ganz groß und international sind. Da ist mir das nicht gegeben, so weit zu gehen, du zu sagen. Da bin ich sehr, sehr respektvoll.
Okay, dann machen wir es an dem Wort Respekt fest. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du mich weniger respektierst, weil du mich duzt.
Nein, auf keinen Fall. Das ist jetzt nicht bezogen auf jetzt speziell auf die Ist-Situation, sondern es ist einfach so, ich glaube, es spricht sich ein bisschen entspannter, ein bisschen freier. Dieses Förmliche ist für mich als Österreicher ohne dies so ein bisschen ein Problem, weil ich ja, ich sag mal, aus Prinzip her immer relativ locker bin und ich habe da sehr viele Dinge in meinem Leben erleben dürfen in der Form, wenn die Sympathie stimmt. Und da ist man natürlich etwas entspannter, so sehe ich das jetzt.
Du bist sehr vielen interessanten Menschen begegnet in deinem Leben, aus allen möglichen Branchen und auch schon ziemlich früh, durch diese zwei Welten. Eigentlich diese zwei Welten, die dann so ineinander verschmolzen wahrscheinlich, ja. Denn das eine ist ja, dass du auf die Welt des Glamours oder der Persönlichkeiten, der wichtigen Persönlichkeiten gestoßen bist durch die Kulinarik und dann nochmal so einen zweiten Fuß da reingekriegt hast durch die Showbranche. Du bist ja einer der erfolgreichsten Fernsehköche. Das Wort Fernsehkoch ist, ja, damit kannst du leben, ne?
Sehr gut, gut sogar, ja, ganz im Gegenteil. Aber das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Also das, was du gerade gesagt hast, sehe ich so nicht persönlich, weil ich habe in meinem Leben nie etwas gemacht, um das so haben zu wollen, sondern das ist immer eine Reaktion auf eine Aktion. Also das, was ich heute verkörpere, das gibt es nicht geplant von irgendeinem Unternehmensberater oder von einem Manager, der sagt, aus dem Koch mache ich jetzt einen Fernsehkoch, sondern ich hatte in meinem Leben sehr viele glückliche Begegnungen, wo ich einfach dann gemerkt habe, ja, wenn das jetzt so ist, könnte vielleicht daraus das andere folgen. Und Glück muss man natürlich ohne dies haben.
Ich glaube da, und das werden wir ja, wenn wir durch dein Leben so ein bisschen spazieren, da ist immer natürlich, glaube ich, im richtigen Moment zur richtigen Zeit da zu sein, aber auch ganz viel von sich zur Verfügung zu stellen. Und Selbstdisziplin, sehr viel Fleiß sind ja wahrscheinlich auch in deinem Leben dabei gewesen. Anders würde man das gar nicht durchhalten. Vor allen Dingen in der Gastronomie, das ist ja kein Geheimnis, dass Menschen sich dort besonders verausgaben, auch sozial verausgaben, ne? Weil sie auf viel verzichten müssen einfach.
Ja, das ist ja das Thema, dass wir dann da sein müssen, wenn die meisten Leute frei haben. Genau. Denn da ist ja auch das Geschäft zu machen, unter Anführungszeichen, Dienstleistung zu verkörpern. Gut, jetzt ist es so bei mir, dass ich das nie anders kannte, weil ich ja damit schon sehr früh angefangen habe. Aber es ist in der heutigen Zeit, gerade jetzt aktuell nach Corona, ein großes Problem, Menschen wieder zu begeistern für diesen Beruf, weil sie gemerkt haben, dass ja auch ein Wochenende zu Hause schön sein kann und man dann eher verzichtet auf einen gewissen Lebensstandard, um eine gewisse Normalität zu leben oder zu erleben dürfen. Und da muss ich sagen, das ist ja wahrscheinlich auch, wenn man das jetzt in die Gegenwart überträgt, das aktuelle Problem von dem so schönen Beruf, den ich gelernt habe und auch von meiner Leidenschaft, dass wir für diese Art von Dienstleistung Personen brauchen. Es gibt keinen Roboter, der uns ersetzen kann.
Ja, aber zumindest gibt es keinen Homeoffice. Du könntest
das ist schlecht. Ja, man könnte bei jemandem zu Hause kochen, aber ob das wirtschaftlich sich lohnen würde, weiß ich nicht.
Bei so einem Scheich, bei so einem Tycoon.
Ja, aber nicht nur Scheichs leben in Deutschland, es gibt auch noch andere Menschen.
Es gibt noch andere. Unserem Gespräch habe ich das Lied Zwei Fragen vorangestellt von Klee. Mhm. Habe mir da gar nichts bei gedacht, aber eben als ich den Text gehört habe, habe ich gedacht, okay, ich leite diese Fragen jetzt mal an dich weiter. In dem Text kommen vier Fragen vor, du kannst ja zwei aussuchen. Ja?
Ja, bitte.
Wofür lebst du? Woran glaubst du? Woran denkst du? Wohin gehst du?
Also wofür lebe ich ist das Erste und woran glaubst du ist das Zweite. Wofür ich lebe ist, dass ich nach wie vor, beginnend bei meiner Kindheit durch die Erziehung, sehr stark fokussiert wurde und auch nach wie vor bin, anderen Menschen durch meine Leistung eine Freude zu machen. Und natürlich daraus resultierend auch einen bestimmten Erfolg zu erzielen, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe in meiner Kindheit relativ wenig Liebe erfahren und ich habe immer um Anerkennung gekämpft. Das hat mich so sehr geprägt, weil, sagen wir, meinen Eltern gegenüber wurde vieles vorangestellt vor den Kindern in der Nachkriegszeit, Haus bauen und vieles mehr. Und ich habe mir immer so sehr gewünscht, dass ich irgendwie für das, was ich mache, nur den Funken einer Anerkennung oder eines Lobes bekomme oder eine Zuwendung bekomme. Das kann man nicht mit irgendwas kaufen machen, sondern das muss man machen, indem man das Gefühl gibt, man ist stolz auf die Person. Und ich hatte da ein Erlebnis, als ich damals schon relativ älter, 25 war, und ich kam dann nach Hause mit einer Videokassette, wo ich bei Witzigmann war, und ich bin dann 3 Minuten in diesem Film, der damals lief im ORF um 20.15 Uhr, durchs Bild gelaufen, und als der Vater das gesehen hat, hat er angefangen zu weinen für 3 Sekunden im Fernsehen. Und dann habe ich dem gesagt, sag mal, hast du so viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, was ich mache, beziehungsweise was mich persönlich auszeichnet oder was dein Sohn in sich trägt, um, ich sage jetzt mal, um Anerkennung zu bekommen. Das ist das, was ich damals als Negativbeispiel wirklich schmerzhaft verarbeitet habe. Und seitdem bin
was
ich
hat er
so.
Geantwortet?
Er hat nichts geantwortet. Er hat außer geweint nichts dazu gesagt, weil er, glaube ich, hat zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob denn außer die Fürsorge für alles Mögliche, was im materiellen und im haptischen Bereich zu tun ist, ob es auch noch zwischenmenschliche Bereiche gibt, die ich vermisst habe. Das kann ich auch erst im Nachhinein sagen. Damals war das für mich selbstverständlich, weil ich das nicht einschätzen konnte. Und das hat immer dazu geführt, dass ich immer gesagt habe, ich hieß ja damals Hansi, ich habe gesagt, Hansi, du willst deinen Mitmenschen dich von der besten Seite zeigen. Du willst nett sein, du willst auch anerkennend sein, du willst auch lobend sein. Deswegen glaube ich, ist es mir auch gelungen, in meinem Leben viele Leute um mich zu wissen, die in jeder Situation zu mir stehen und die auch mir persönlich das Gefühl geben, dass sie mir das zurückgeben, was ich denen gegeben habe. Das ist das eine. Und das zweite war die Frage,
woran glaubst du?
Ich glaube an das Gute. Ich bin sehr katholisch erzogen worden. Ich war ja auch mal kurz davor, die Entscheidung zu treffen, ein Priesterseminar zu besuchen. Das habe ich aber nicht geschafft. Aber ich glaube nach wie vor, dass der ureigenste Mensch mit seinem Charakter nicht böse sein kann. Nur böse sein kann dann, wenn es Anlässe oder wenn es Provokationen gibt, die dazu Anlass geben. Ich glaube immer, dass wir immer noch in einer Welt leben, zumindest so, wo ich jetzt hier zu Hause bin, Deutschland, Österreich, wo genügend Platz für jeden da ist und wo wir uns einfach engagieren müssen. Wir müssen uns ein bisschen engagieren, wir müssen uns gucken, dass wir zusammen klarkommen. Und damit meine ich erstmal, dass wir auch mal das Positive sehen müssen. Wir müssen ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, an das Gute denken und deswegen bin ich auch zufrieden, weil ich, wenn ich an was Gutes denke, ich nicht negative Gedanken habe.
Wir werden da bestimmt gleich noch mal so ein bisschen dran rumzippeln. Aber jetzt gibt's erstmal Musik. Ich lasse für dich das Licht an. Revolverheld hast du mitgebracht.
Genau, warum? Sind Freunde von mir. Revolverheld, die mag ich. Johannes Strade und seine ganzen Bandmitglieder. Der ehemalige Manager, der ist ja mittlerweile ja ein ganz enger Freund. Leider Gottes behindert, weil er einen Gehirnschlag hatte. Und das ist für mich nicht nur eine normale Beziehung, die man so hat, sondern das hat wesentlich tiefere Gründe.
Nach Hause gehen, die Lippen blau vom Rotwein und wir uns bis vorne an der Ecke meine große Jacke teilen.
Johann Lafer ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn als Fernsehkoch, als Sternekoch, als Autor von Kochbüchern. Hattest du ein Lieblingsalter?
Ich glaube, dass jetzt mit knapp 67 ich sagen kann, dass meine Kindheit die schönste Zeit war. Und zwar deshalb, weil ich nichts anderes kannte und keinerlei Bedürfnisse hatte, was anderes kennenlernen zu wollen. Mir hat der Horizont gefehlt und ich sag mal zusammenfassend, alle Einflüsse des Umfeldes, ob wirtschaftlich, ob geografisch, ob Luxus oder was auch immer, trägt nicht dazu bei, glücklicher zu sein. Also ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke, sind das die emotionalen Momente, die bei mir am meisten gespeichert sind, obwohl ich für Herrn Gorbatschow und für Herrn Bush und alle in meinem Leben gekocht habe, sie persönlich zum Teil kennenlernen durfte, kann ich nicht behaupten, dass das für mich emotionale Momente waren, die mich nachhaltig berührt haben, sondern das hat mich berührt, wie ich in meiner Kindheit Stück für Stück erobert habe von dieser Welt, die ich so in der Form natürlich erobern musste, weil als Kind wächst man ja und bekommt ja Sachen mit, die man nicht immer sofort wahrnimmt und das hat mich geprägt und deswegen bin ich ein großer Fan auch von einem Heimatdichter in Österreich, der auch ein Buch geschrieben hat, das auch beinhaltet, wie glücklich war ich als Kind, als ich noch arm war und da ist heute mehr dran, denn vielleicht noch vor 10 Jahren, weil man irgendwann mal merkt, wenn das Maßband oben kürzer wird und sehr viel kürzer wird.
Sie meinen jetzt
die Lebenserwartung und dessen, was noch vor einem steht, dass man schon irgendwann mal Revue passieren lassen sollte, was man so erlebt hat. Ich sitze jedes Jahr an Heiligabend bei der Christmette in der Kirche und da läuft für mich so ein Film ab und ich denke mir jedes Jahr, na, was war denn in diesem Jahr jetzt, was du wieder einordnest in dieses ganze Thema, was dich nachhaltig bewegt und berührt hat? Schwierig, sehr, sehr schwierig. Es gibt ganz weniges. Eher wenn ist es dann im Negativen, nicht im Positiven.
Wenn unser Leben so eine Kladde ist, so habe ich mir das gerade vorgestellt, wie du erzählt hast, dann ist die natürlich auch, dann steht die auch schon ganz schön auf, ne? Durch diese ganzen Seiten, ein Buch und das so beschrieben ist und so, ja, belebt, dann, das geht ja nicht mehr so richtig zu. Und ich glaube, dass wir diese Sehnsucht haben, als Kind gar nicht reflektieren zu können, was alles möglich wäre, ne? Diese, dass wir uns zurücksehnen vielleicht zu so einer Überschaubarkeit, so einer Arglosigkeit, die aber ja eigentlich auch nur deswegen da war, weil wir nicht wussten, dass wenn das und das passiert, wird Vater arbeitslos, genau, oder Mutter oder so. Wir haben dieses, das ist so eine Sehnsucht nach einer Sorglosigkeit, die vielleicht auch gar nicht nur mit Armut zu tun haben muss, die sicherlich durch sowas wie einfache Verhältnisse möglicherweise eine bessere Grundlage legt, weil man sich dann über kleine Sachen vielleicht auch mehr freuen kann.
So sieht's aus. Und ich kann ein ganz exaktes Beispiel dazu auch nehmen, was vielleicht das auf den, sagen wir mal, auf den Punkt bringt. Nämlich, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, war Pilze sammeln, war große Leidenschaft. Warum? Weil wir als Kinder uns zusätzlich ein Taschengeld verdienen konnten. Wenn der Eiermann kam, dann haben wir dem diese Pilze verkauft. So, und was haben wir gemacht? Ich meine, so clever waren wir dann auch schon. Haben vorher kurz diesen Korb ins Wasser gehalten, damit die Pilze schön schwer sind. Das muss man sich mal vor Augen führen. Heute würde ich einen Lieferanten mit dem Korb rausschmeißen bei der Tür, wenn der mir Pilze bringen würde, die im Wasser eingetaucht wären. So. Aber wir kannten es nicht besser. Mit dem Wissen von heute wäre das natürlich ein absolutes No-Go gewesen, das so zu tun. Deshalb gehe ich, um das Erlebnis und das Gefühl zu haben von damals, jedes Jahr mit meiner Familie in die Berge, eine Woche lang, und wir gehen nur Pilze suchen. Und es ist ein Glücksgefühl, unfassbar, nur mit dem Unterschied, dass am Ende des Pilzesuchens wir keine Kiste mit Wasser, also nicht die Pilze, sondern wir sie aufschneiden, sie trocknen auf einem Tisch vorm Haus mit Zeitungspapier und so weiter und so fort. Also damit will ich sagen, die nötige Reife, das Wissen oder die Bildung ist natürlich manchmal vom großen Vorteil, aber auch manchmal vom Nachteil, weil man nicht mehr so unprätentiös, so frei, so sorgenfrei durch die Welt geht. Und das ist eben das, was man nie vergessen darf. Wo komme ich her? Und ich meine, ich bin hier nach Berlin gekommen. Meine Mutter hat mir 500 Schilling gegeben, 77. Die hat wahrscheinlich gedacht, sie gibt mir jetzt ein Vermögen. Das waren 80 D-Mark.
Für sie war es wahrscheinlich auch ein Vermögen.
Ja, ich habe das erste halbe Jahr nur bei Burger King gegessen, am Kurfürstendamm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du das heute erzählst, sagen die ja, klar, alles Show und alles Öffentlichkeitsarbeit und Attraktivität. Nein, es ist so. Mein Schnurrbart stammt auch von damals, hier aus Berlin, weil ich...
Ich weiß, die Geschichte die sollte man in Ruhe gleich erzählen.
Ja, aber ich sag nur mal, das Beispiel, das, damit sieht man, verstehst du, so, was ist jetzt zuerst und was ist danach? Also ich glaube, man kann heute nicht sagen, dass der heute, was ich, wenn er 3 Millionen auf dem Konto hat und 3 Ferrari vor der Tür, glücklich ist, also was ich früher war, indem ich so ein ganz normales Weidenkörbchen habe und irgendwelche Pilze gesammelt habe. Das hat was mit dem Inneren des Menschen zu tun und nicht mit dem Äußeren.
Wenn ich es richtig verstanden habe, steht der Song My Way von Frank Sinatra für deine Jugend. Also Kindheit, Jugend, du hast auch noch, es klappert die Mühle am rauschenden Bach, weil wir dich um ein Kinderlied gebeten haben. Wir haben uns jetzt gedacht, wir nehmen einfach My Way von Frank Sinatra. Mhm. Was siehst du vor deinem inneren Auge, wenn du dieses Lied und den kleinen Johann in Verbindung bringst oder den heranwachsenden Johann?
Es ist für mich in vielerlei Hinsicht das Lied schlechthin. Das ist geeignet bei einer Geburt genauso wie beim Tod. Und es ist geeignet dazu, ernsthaft, und das habe ich mehrmals getan, weil ich auch zum Beispiel sein letztes Konzert in Deutschland besucht habe und darüber hinaus von ihm ein Riesenfan war und bin. Es ist ein Lied, was so tiefgründig ist, dass man das nicht nur hört. Das kannst du nicht nur hören und sagen, jetzt höre ich da die Instrumente und der singt da irgendwie toll, sondern das ist wirklich etwas, so wie beim Kochen mit Tiefgang. Das ist wirklich etwas, was Nachhall hat. Und es ist auch ein trauriges Lied. Es ist ein trauriges Lied, das leider Gottes meistens nur genommen wird zu ganz außergewöhnlichen Anlässen. Aber es ist auch ein Lied, wo man sich selbst manchmal erfreuen kann, weil man sich selbst hinterfragt, Mensch, so schlecht war ich gar nicht. Weil wir sehen immer zum Teil nur das Negative. Und ich muss manchmal sagen, wenn ich so eine Phase habe, im Guten und im Schlechten, dieses Lied zu hören, hilft mir sehr.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Johann Lafer ist heute hier zu Gast. Was ich an diesem Lied sehr schätze, sehr mag, ist, dass er an einer Stelle singt, Regrets, I've had a few oder I've made a few. Denn viele Menschen halten es ja mit dieser sehr populären und sicherlich auch sehr legitimen Devise, je ne regrette rien, alles, was ich gemacht habe, ist gut, sonst wäre ich nicht an der Stelle, an der ich jetzt bin, ich bereue nichts. Das ist mir immer so ein bisschen suspekt. Oder mir fehlt noch so ein, vielleicht fehlt mir auch im Kopf ein Stück Empathie für genau diesen Winkel. Ich verstehe nicht, wie Menschen so durchs Leben gehen und sagen, nein, ich bereue nichts, alles war irgendwie in Ordnung, auch die schlechten Sachen.
Also, wenn man das von sich behaupten kann, dann muss man schon ein sehr großes Selbstwertgefühl haben. Also,
was ja toll ist, Selbstwertgefühl
ja,
ist super.
Es ist absolut nichts dagegen zu sagen, aber ich kann nur sagen, soweit ich das beurteilen kann, in vielerlei Hinsicht auch Menschen, die mir nahe stehen, ich behaupte, ich kenne niemanden, der in einer Einbahnstraße lebt oder beziehungsweise mir das Gefühl gegeben hat zu leben. Und ich meine, da glaube ich, muss man sehr, sehr offen sein, um auch Leid und Freude mit jemandem zu teilen oder auch, ich sage mal, das so zu vermitteln, wie es tatsächlich ist. Und wenn man, so wie ich, auch einige Situationen hatte, wo es mir wirklich nicht gut ging, zum Teil Burnout und auch andere Sachen, dann muss ich sagen, dann ist das etwas, was dir wahnsinnig hilft, wenn du heute Menschen hast, mit denen du das Gute und das Schlechte teilen kannst. Und deswegen finde ich, und das merkst du immer mehr, wenn ich heute auch mich ein bisschen mit den Büchern des Unterbewusstseins beschäftige, es ist so viel vorbestimmt, es ist so viel vorgegeben, das Leben ist auch ein Schicksal und das Schicksal kann man nur teilen mit Menschen, die ähnlich empfinden und fühlen, wie du das machst, und deswegen bin ich so dankbar und ich stimme dem hundertprozentig zu, es gibt kein Leben, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber es gibt bei niemand ein Leben, wo man sagt, es ist alles glatt gegangen. Also wenn das der Fall ist.
Nein, ich glaube, so ist es nicht gemeint, dass alles glatt geht, ja. Aber dass man auch von der, also rein theoretisch verstehe ich, dass jemand sagt, ich bereue auch meine Fehler nicht, denn die haben mich ja auch zu dem gemacht, was ich bin. Also ne, in der Theorie ist das schon klar, aber ich finde, es gibt so Sachen, da sollte man auch sagen, okay, da habe ich einfach mich für den falschen Menschen, für die falsche Wohnung, für den falschen Moment, ja, für die falsche Stadt, für den falschen Job entschieden. Wie dumm von mir, ja? Also
das ist ja auch in einer Zweierbeziehung ja sehr, sehr vieles, was man ehrlich beantworten muss. Und ich meine, diese öffentlichen Aussagen oder diese so scheinheilig gemachten Interviews, die immer nur etwas verkörpern, ohne dass man den Tiefgang daraus verspürt, ist ja der erste Beweis dafür. Ich meine, da muss man mal ehrlich sein, aber keiner ist doch heute so richtig bereit, sich mit jemand offen auszutauschen.
Das würde ich nicht sagen. Also das würde ich nicht sagen.
Ja, aber es ist schon so, dass man da schon sehr langen Vertrauensvorsprung aufbauen muss, um, wenn es um diese eingemachten Themen geht, einen Sparingspartner oder Partnerin findet, wo man Freude und Leid in der extrem ehrlichen Form teilen kann. Also ich kann nur sagen, da habe ich nicht viele Leute, da bin ich ganz ehrlich.
Nein, es müssen auch nicht viele sein, finde ich. Ja. Aber ja gut, du hast gerade gesagt, dass je mehr du dich damit beschäftigst, wenn ich es richtig verstanden habe, du spürst, wie sehr die Dinge vom Schicksal vorbestimmt sind, wenn man so will.
Ja.
Wie würdest du einem Kind Schicksal erklären?
Es passiert etwas, was man nicht immer planen und voraussehen kann.
Wieso passiert das? Geht das dann schon in Richtung Gott?
Ja, es ist irgendwie etwas, was plötzlich durch Umstände passiert, die man so nicht fassen kann. Also wenn wir jetzt den Auftrag gehabt hätten, einen Science-Fiction-Film zu produzieren und hätten vorgeschlagen, dem Produzenten, wir fliegen mit zwei Jumbos in die großen Türme in New York, dann hätte jeder Produzent gesagt, sag mal, ist ja wirklich so weit weg von dem, was überhaupt an Gedankengang möglich ist, beziehungsweise ist es vielleicht auch eine Frage dann der Produktion, wie sowas überhaupt machen kann. Und man sieht, das gibt es dann wirklich. Und da gibt es ja ganz viele, viele Beispiele, die immer wieder so sind und entstehen. Und da kannst du nichts erklären. Also wie gesagt, wir werden ja mit der größten Fantasie würden wir manchmal nicht auf solche Gedanken kommen. Aber dann wird es tatsächlich von Menschen, die so extrem sind oder so außergewöhnlich sind, wird es in die Tat umgesetzt. Und deswegen sage ich immer, das hat sehr viel mit der Eingabe Gottes zu tun. Das hat nichts mit dem Bewusstsein zu tun.
Gut, dann steigen wir jetzt mal in dein Leben, in einen kleinen Zug, der wahrscheinlich nicht in St. Stephan im Rosental hält, sondern möglicherweise in der nächstgrößeren Stadt. Wo ist der nächste Bahnhof? Wenn ich zu diesem Hof deiner Eltern, wenn es ihn noch gibt, fahren möchte, wie würde ich da hinkommen?
Kleisdorf heißt Kleisdorf. Die Stadt. Kleisdorf oder Feldbach, aber es ist keine Möglichkeit da, sagen wir mal, mit einem Zug in die Nähe zu kommen. Das dauert ungefähr noch 20, 30 Minuten, bis man da ist.
Aha, okay, gut. Da sind wir jetzt jedenfalls gleich. Wir sind in St. Stephan im Rosental in der Oststeiermark.
Genau.
Es ist unglaublich malerisch da. Ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe mir ein paar Fotos angeguckt. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Es gibt auch den Jurassic Park dort. Ein Riesenerlebnispark dort in der Nähe. Aber den wird es damals noch nicht gegeben haben.
Nee, den gibt es erst seit neuestem.
Aus deiner Erinnerung heraus, wie viele Menschen haben damals in dieser, kann man sagen, Dorfgemeinschaft gelebt? War das ein Dorf, ein kleines?
Also wir waren in nur 4 Häuser im näheren Umfeld, das heißt die Nachbarn, wir waren nur 4 Häuser. Ich bin, das weiß ich noch ganz genau, damals eines meiner ersten Erlebnisse war die Mondlandung. Da mussten wir 4 Kilometer zu Fuß gehen zu jemand, der einen Fernseher hatte. Das war eine der großen Weltereignisse, die ich damals als Kind genießen durfte. Ansonsten war das ein sehr in sich geschlossenes System mit der Möglichkeit, durch die Schule in eine andere Sphäre zu kommen, indem man aber täglich 4 Kilometer zu Fuß hin und 4 Kilometer zu Fuß zurückging. Das war für uns sehr selbstverständlich. Es gab keinen Schulbus, Winter wie Sommer. Das war also absolut auch kein Fahrrad, sondern wir sind wirklich zu Fuß gegangen. Wir haben uns also im Laufe des Weges immer mit verschiedenen Schülern getroffen, um am Ende alle in der Schule zu sein. Das war das eine. Und das zweite war natürlich, dass, ich sage jetzt mal, der Horizont begrenzt war, weil keiner von diesen Leuten den Mut hatte, aus der Rolle zu fallen. Jeder hat sich dem untergeordnet. Also meine Mutter ging ja noch, ich glaube, bis Anfang der 90er Jahre oder vielleicht sogar bis Ende der 90er Jahre ging die noch mit Kopftuch und mit einer Kittelschürze in die Kirche. Das muss man sich mal vorstellen, weil die Nachbarin das genauso gemacht hat. Die haben nicht den Mut gehabt, aus der Norm, aus der gewohnten Norm auszubrechen oder irgendwas zu machen, was der andere vielleicht als nicht gut empfinden könnte. Das heißt, diese gegenseitige Kontrolle und Fürsorge war so in sich geschlossen, dass selbst wenn ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ich nehme immer gerne das Beispiel mit diesen Jeans mit den Löchern. Wenn ich nur ansatzweise irgendwo ein kleines Loch hatte in meiner Hose, dann war sofort die Mutter zur Stelle, das muss ich jetzt zunähen. Und heute kann das Loch gar nicht groß genug sein. Also daran sieht man an diesem Beispiel, mit welcher konservativen Situation man damals, auch weil man es nicht besser wusste und kannte, man täglich konfrontiert war. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich hatte einen großen Vorteil, dass ich als Kind durch die Tante, die in Zürich lebte, und meinem Onkel, der auch in der Schweiz lebte, im Jahr immer 4 Wochen weg durfte und in die Stadt Zürich reisen durfte, beziehungsweise zu meiner Cousine nach Tirol. So habe ich ein Spektrum gewonnen, einen Horizont, was ich ja dort niemals kennenlernen hätte können, wenn ich da geblieben war. Und ich werde nie vergessen, als ich dann mal nach Hause kam und ich hatte eine neue Frisur, weil meine Tante wollte unbedingt in Zürich mir die Haare schneiden lassen. Da ist meine Mutter fast in Ohnmacht gefallen, wie ich denn so deppert sein kann, dass ich mein Äußeres jetzt verändere, wodurch jeder mich genauso kennt. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie groß diese Angst war, aus der Norm zu fallen, ich könnte ja etwas machen, was dem Nachbar oder in der Schule negativ auffällt.
Und selbst dann aber auch dadurch die Norm wieder zu manifestieren. Ne? Dadurch, dass dieser Mikrokosmos so klein ist.
Immer gleich, bloß nichts
machen. Dass auch die Nachbarin auf deine Mutter starrt und dann sagt, ja, ich würde jetzt, vielleicht wären sie beide gerne, liebend gerne ohne Kopftücher in die Kirche gegangen. Genau. Aber sie haben sich gegenseitig beäugt, niemals ausgetauscht darüber.
Sie haben sich auch nicht getraut, weil auch andere wiederum natürlich auch in dem Kreislauf waren. Und das ist ja das, was ich so schade finde, ist heute, und das ist ja das, was Demokratie ausmacht, auch bei uns, ist diese Individualität einer Person. So, das kann man damals nicht behaupten, sondern da hat man wirklich, ich sag mal, sich Normen unterworfen, nur um nicht aufzufallen. Und das hat sicherlich auch Vorteile, aber ich würde sagen, heute so zu leben, wäre für mich ein wahnsinniger Nachteil.
Ich glaube, Menschen versuchen immer, irgendeiner Norm zu entsprechen, ja? Also, wenn du ein Kind bist, willst du nicht die Person sein, die gehänselt wird, die nicht zum Geburtstag eingeladen wird. Ne? Man versucht dann, also die immer schon anders waren, versuchen dazu zu gehören. Die dazugehörten, versuchten dann mal in den 70ern oder 80ern, als es nicht mehr darum ging, dass es so, ne, vielleicht auch da, je nach Ort. Du gibst ja gerade ein Beispiel dafür. Auch da gab es kleine Orte. Ne, da wollte man auch, keine Ahnung, ob man da nun herausstechen wollte, wahrscheinlich eher nicht, weil man dann einsam gewesen wäre. Ne? Also es ist ja nach wie vor so, dass Menschen und Hunde wahrscheinlich auch versuchen, Anerkennung zu kriegen.
Ja.
Wäre das eine bessere Welt, wenn wir uns davon lösen könnten, wenn wir uns davon freimachen könnten? Ich meine, Anerkennung ist die größte Währung momentan. Feedback, soziale Medien, Likes, das ist die Währung, die wir haben. Anerkennung, ein Daumen hoch.
Mhm.
Wie wäre die Welt, wenn wir uns davon freimachen könnten? Gäbe es totale Anarchie oder gäbe es viel mehr Ehrlichkeit und Frieden?
Ich denke, für mich gäbe es eine bessere Klarheit, weil ich meine, das, was in den sozialen Medien passiert, das kann ich nicht nachvollziehen, ob das wirklich so gemeint ist. Das macht man auch oft, um sich davon Vorteile zu verschaffen oder auch aus Langeweile etwas zu kommentieren oder etwas zu liken. Das ist nicht immer ehrlich. Also ich muss sagen, dass ich es so schade finde, dass das, was ich damals als Kind unbewusst erfahren durfte, nämlich auch diese Nachbarschaftsliebe bzw. auch die Hilfe, dass das natürlich heute durch dieses ganze Anonyme leider Gottes ja extrem ins Hintertreffen geraten ist. Und ich meine, das Schlimmste ist ja heute für mich, wenn ich im Restaurant sitze und selbst zwei Personen beschäftigen sich den ganzen Abend mit dem Handy und essen nebenbei. Also daran sieht man ja schon, dass dieses soziale Miteinander, dieses menschliche, zwischenmenschliche, auch dieses Kundtun von Gefühlen, also wie findest du das denn oder wie ist das denn oder würdest du das auch so machen oder mein Schatz, könntest du das mal zu Hause so machen, dass selbst das geopfert wird, um ständig online zu sein, um ständig irgendwas zu machen. Ich frage mich ja sowieso, wann wir den Chip bekommen, dass wir, sagen wir, immer live sind, dass wir gar nicht mehr irgendwas noch einschalten müssen, sondern dass wir immer die Präsenz zeigen. Meine Frage wird auch dahin gehen in der Form, dass ich sage, was ist das Ziel? Was ist das Ziel am Ende?
Was wollen wir?
Was wollen wir? Was wollen wir? So, ich zum Beispiel habe gesagt immer, Social Media für mich in meinem Alter ist ein absolutes No-Go. Es ist für mich einfach, was soll ich denn mitteilen, dass ich mit meinem Fahrrad durch die Weinberge fahre? Es ist doch vollkommen scheißegal, was ich mache, ob ich jetzt zu Fuß gehe oder ob ich ein Fahrrad fahre. Ja, dann sagen die Partner, die man hat, ja, wir müssen schon auch ein bisschen Traffic generieren, denn wenn du viele Reichweiten, wenn du viele Follower hast, dann ist es so, dass durch diese Reichweite die Leute auf unserem Store gehen und dann das nochmal gucken und da vielleicht was kaufen und so weiter und so fort.
Genau.
Aber ich meine, diese Aussage höre ich ja jeden Tag bei jedem Zweiten. Ich frage mich ja nur, was ist denn dann noch das Besondere, wenn alle Leute in die gleiche Richtung denken und sagen, jetzt mache ich nur noch das und mache ich nur noch das. Ich finde eher umgekehrt, sollte man heute mal denken, was kann man tun an Gemeinsamkeiten? Und deswegen bin ich auch so glücklich, als ich damals mitbekommen habe, der Martinsumzug oder selbst unsere Kinder, wie sie aufgewachsen sind. Was für ein Glück, dass es die Dorfgemeinschaft gibt. Stell dir mal vor, das würde alles auf Kosten der digitalen Medien wegrationalisiert. Ja, das wäre ein anonymes Leben. Ich meine, vielleicht würde man vom Nachbar zu Nachbar uns nochmal ein Foto schicken, wie mein Garten aussieht. Ich meine, entschuldige bitte, wo lebe ich denn? Das ist doch peinlich.
Wir werden sehen, was daraus wird, denn es ist Realität.
Ja,
also
es ist so.
Wir werden sehen, was daraus wird, ob daraus eine Sehnsucht erwächst, dass die
Bin
Dinge
ich mir
wieder.
Sicher. Bin ich, mir.
Das wäre schön.
Also ich wünsche mir
es,
das.
Ich finde es wahnsinnig schwer, darüber zu sprechen, ohne so ohne verbittert oder nostalgisch klingen zu wollen. Mhm. Weil was ich überhaupt nicht will, ist irgendwas hochhalten, das zeigen soll, früher war alles besser und es soll sich nicht verändern. Ich glaube, es ist nur die Geschwindigkeit und es ist irrational geworden. Ne? Es ist nicht langsam mehr geworden, man konnte sich nicht dran gewöhnen, sondern es ist ein völliger Paradigmenwechsel, mit dem wir jetzt irgendwie klarkommen müssen. Und die Generation, die deine Enkel sind, werden mit dem größten Selbstverständnis damit
umgehen.
Ja, damit umgehen. Und
die
das
werden
ist ihre
nicht
Normalität.
Pilze sammeln gehen, so wie ich das mal als Kind gemacht habe, weil es sonst wenig Freizeitbeschäftigung geht. Vielleicht ja, wenn wir das mit denen machen würden, aber ansonsten, schätze ich mal, würden die wahrscheinlich nachgucken, irgendwo auf Wikipedia, wie die Pilzsorten heißen, ja, und was man vielleicht kaufen kann.
Skifahren. Vielleicht werden sie auch Skifahren.
Ja,
so heißt
das
jedenfalls,
ist ja schön.
Das wäre toll, ne?
Das,
so heißt
das ist
der,
ja toll.
Das Lied von Wolfgang Ambros, das du mitgebracht hast. Und wofür steht es?
Also ich bin ja, wie gesagt, vorhin wie erwähnt, oft bei meiner Cousine gewesen in Tirol, die mitten in den Bergen wohnt. Also der Ort selbst liegt über 1000 Meter hoch und wir haben dort viele, viele wunderbare Momente verbracht. Skifahren war oder ist mein absoluter Traum. Und dieses Lied, Après-Ski, und dann da irgendwo zu sitzen mit der Cousine, dem Mann, und Revue passieren lassen und ein Gläschen zu trinken, das ist schon ein geiles Gefühl.
Am Freitag auf Nacht montiere der Ski auf mein Auto und dann befühle mich.
Da ist also dieses kleine St. Stephan im Rosental, da sind diese 4, 5 Häuser. Deine Eltern Landwirte, also du bist auf einem Bauernhof groß geworden, dein Vater hat aber in einem Magnesitwerk gearbeitet,
genau.
Unter der Woche. Das
der
heißt,
war also
gar
nur
nicht
in der Wochenende, nur am Wochenende zu Hause. Das ist auch eine Situation, die mich nachhaltigst beschäftigt und beschäftigt hat, dass man auch durch diese große Abwesenheit wahnsinnig Schwierigkeiten hat, eine sehr, sehr nahe Beziehung aufzubauen. Man kann an 2 Tagen nicht das machen, was man sonst an 7 Tagen hat.
Da muss man gar nicht, glaube ich, viel über Menschen wissen, um zu sagen, es ist eine Nach- oder es ist eine Kriegsgeneration.
Ja, klar.
Es ist in einem kleinen ländlichen Gebiet, wo, du hast es gerade super beschrieben, das ist wie hermetisch abgeriegelt, da kommen keine neuen Einflüsse, da ist man nicht groß inspiriert oder sowas, sondern man muss zusehen, irgendwie über die Runden zu kommen und die Kinder durchzukriegen. Und das ist natürlich auch eine Generation gewesen, die
Schaffe Häuslerbauer und sich einen Wohlstand gönnen zu wollen, den man nur mit höchstpersönlichem Einsatz irgendwie umsetzen kann. Im Nachhinein bin ich ganz stolz und bewundere das. Das ist ja auch das, was ich dann später versucht habe, in meinen Unternehmungen durch Ehrgeiz und durch mehr Arbeiten als die anderen eine bestimmte Situation zu schaffen, aber das ist für mich jetzt natürlich mit der Erfahrung, mit meiner Lebenserfahrung alles verzeihbar, alles nachvollziehbar, aber eine Zeit lang brauchst du schon, um das zu begreifen und das zu verstehen.
Und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Also du wirkst sehr aufgeräumt. Das, was ich über dich gelesen habe, da gehst du auch verhältnismäßig offen um mit Äußerungen über Druck, über Zeiten, in denen du physisch, aber auch psychisch sehr gehadert hast. Es schwer für dich war, dunkle Zeiten. Darüber hast du verhältnismäßig offen gesprochen, was ich gut finde, weil das natürlich auch Menschen wiederum so ein bisschen dieser Illusion beraubt, dass das alles so funny ist und alles so lustig und so leuchtend, sondern das ist erstmal natürlich ein schwerer Job, aber es ist eben auch, du bist ein Mensch, der auch wegrutscht, der auch nicht nur lächelnd durchs Leben geht, ne? Auch wenn man das vor der Kamera wahrscheinlich selten zeigen kann in deiner Situation.
Ich sag mal, ich habe viele Menschen in der Öffentlichkeit, die das respektieren, was ich mache, und die sollen auch Anteil nehmen, ein bisschen an der Person, ohne damit etwas erreichen zu wollen, weil ich meine, das ist ja immer so, dass man Man wird abgestempelt, man setzt sich ins Flugzeug, dann sitzt der Nachbar und sagt, sie lachen gar nicht so wie im Fernsehen. Oder du setzt dich dann morgens um 6 Uhr rein, komplett kaputt, und dann sagt er zu dir, der Nachbar, ich möchte gerne wissen, wie man Bratkartoffeln macht. Also das sind solche Situationen, die natürlich nicht immer so umsetzbar sind, wie sich mein Gegenüber sich das wünscht. Deswegen sage ich immer, durch den Kontakt auch viele Leute, die ähnlich so wie ich in der Öffentlichkeit stehe, und ich mit denen dann irgendwann in einer Situation etwas näher ins Gespräch komme, merke ich, ja, die Wurst hat zwei Seiten. Die hat nicht nur eine Seite, wo man abschneiden kann. Und ich habe kein Problem damit so umzugehen, das auch öffentlich zu sagen, weil ich kann nicht Schauspieler sein. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin von mir selber offen. Und oft auch meine Frau sagt, ja, warum sagst du das denn wieder? Dann sage ich, ja, weil es aus mich so herausgebrochen ist, weil ich damit in mir selber etwas angestaut habe, was ich gerne mal loswerden möchte. So, jetzt kann man drüber nachdenken, muss das sein, muss es nicht sein, ich bereue nichts. Und wenn jemand heute sagt, okay, ach, der Lava, das ist so eine arme Kirchenmaus, dann ist es so, wie es ist. Ich kann es ja nicht ändern, denn das Empfinden anderer ist nicht mein Empfinden. Und wenn ich immer höre, so, die Leute, die alles besser wissen, sagen, komm, Johann, nimm's doch nicht so schwer, ist doch nicht so schlimm. Ich meine, was ich schwer empfinde, was ich schlimm finde, das kann nur ich mit mir selber ausmachen, und da muss ich selber mit klarkommen.
Hubert von Geusern hast du mitgebracht. Ja. Weit, weit weg. Mhm. Damit sind wir allerdings schon beim Umzug, da verlässt du die Steiermark schon, in die ich gerne gleich inhaltlich nochmal zurückgehen würde, wenn das in Ordnung ist. Sehr gerne. Aber dieses Lied steht für den Umzug dann wahrscheinlich nach Berlin, ne? 1977
genau.
War das?
Genau, also Hubert von Geusern ist ein Musiker, den ich ja unwahrscheinlich verehre, weil seine Texte so tiefgründig und auch wirklich, sagen wir, nachhaltig sind. Auch dieses Da Hurm von ihm zum Beispiel ist ein Lied, da bin ich ein großer Fan, weil ich heute beurteilen kann, was Da Hurm heißt, also was zu Hause heißt, und deswegen höre ich den sehr gerne, aber jetzt weit, weit weg ist sicherlich das, als ich damals gesagt habe, ich verlasse dieses kleine Örtchen und gehe nach Berlin, wo ich sagen muss, dass ich so dumm war, dass ich bei der Ausländerbehörde auch 4 Stunden angestanden bin, ohne meinen Pass. Daran sieht man, wie naiv ich groß geworden bin.
Jetzt sind die Tore schon kürzer geworden und blasen voll nach von die Bar. Und auf dem Olmersodl liegt schon Schnee.
Radio 1. Hörbar Prost.
Hörbar@radio1.de müssen Sie, ich will es einmal anders formulieren, lautet unsere E-Mail-Adresse, sage ich immer. Ich sage das immer so, ich will es, beim nächsten Mal formuliere ich es um, sagen wir es so. Aber es gibt ja ein Archiv, das ich Ihnen nochmal ans Herz legen möchte, Gespräche, die Sie sich anhören können. Vielleicht entdecken Sie die Hörbarust ja jetzt erst. Gar nicht schlimm, Sie finden ganz viel in der ARD-Audiothek oder auf der Radio 1 Homepage. Über YouTube können Sie sich sehr viele Gespräche anhören. Zum Beispiel mit Guido Maria Kretschmer, Gerbog Janke, Jochen Distelmeier, Adele Neuhauser, Keschrau Behros, Professorin Maya Göpel, Dirk von Lozo, Giovanni Di Lorenzo, Steffi Kühnert, Reinhard May, König Boris und viele mehr. Heute ist der Sternekoch, Fernsehkoch, Kochbuchautor Johann Lafer zu Gast, der in der Oststeiermark aufwuchs, in einem kleinen Ort mit wenigen Menschen und wenigen Häusern und 2 jüngeren Schwestern.
Genau.
Und Eltern, die sehr hart arbeiteten. Das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Ich habe dein Buch gelesen, L. Lafer. Dein Vater arbeitete in diesem Magnesitwerk. Mhm. Magnesit wusste ich gar nicht, was das ist. Mhm. Kannst du es unkompliziert erklären?
Magnesit ist ein Produkt, was abgebaut wird, was man heute braucht bei der, ich glaube, bei verschiedenen Produkten in der Chemie, aber auch in irgendwelchen Grundstoffen wird es beigemischt.
Bei so Hochtemperaturprozessen, genau. Das fand ich ganz interessant. Also alles, was über 1200 Grad geht, braucht, also Öfen beispielsweise oder Glaswand, genau. Brauchen ja so eine,
und so weiter wird das alles dabei gemischt.
Brauchen so eine Schutzschicht und dafür nimmt man Magnesit. Und er hat hart körperlich gearbeitet, also das Ganze in Säcke gefüllt und diese Säcke dann verladen. Ne? Das ist, kann ich mir vorstellen, wenn man das den ganzen Tag lang macht, von Montag bis Freitag, und dann nach Hause kommt. Und dann ist da deine Mutter mit den drei Kindern.
Die auch natürlich auch darauf gewartet hat, dass bestimmte Arbeiten, die für meine Mutter damals zu schwierig waren, natürlich von einem Mann, nämlich von ihrem Mann, erledigt wurden. Und das natürlich ist ja auch dann
Konfliktpotenzial, ne? Das ist einfach, aber wir halten mal kurz fest, was deine Mutter in der Zeit geleistet hat. Ihr hattet zwei Kühe, ihr hattet Schweine und Hühner. Die Ställe mussten gesäubert werden, die Äcker mussten bestellt werden, das Getreide gemäht, gebündelt, die Wiesen gemäht, der Obst- und Gemüsegarten in Schuss gehalten. Das Wort Selbstversorger ist nicht einfach nur so ein Post-Corona-Begriff gewesen, sondern ihr habt von dem gelebt, was ihr angebaut habt, wenn die Natur es nicht, sich nicht wieder geschnappt hat. Es gab den Haushalt, es gab die Wäsche und es gab wahrscheinlich auch alte Eltern, denn das gehörte ja auch.
Ja, aber die sind schon relativ frühzeitig nach meinem Bewusstsein, also damals habe ich das so empfunden, von uns gegangen, und das hat natürlich auch bei uns Kindern viele, viele Fragezeichen aufgeworfen, weil man natürlich automatisch denkt, dann jetzt sind die weg, jetzt ist die nächste Generation, dann sind es dann deine Eltern, die, also unsere Eltern sozusagen. Also das alles ist natürlich wesentlich näher in so einer Umgebung, wo so wenig passiert, als wie heute, wenn ich in einer Stadt wie Berlin lebe und diese Schnelllebigkeit in mir aufnehme und diese Abwechslung habe, als das, was wir damals empfunden. Also wir haben über viele Dinge vielleicht nicht öffentlich oder auch nicht, sagen wir mal, indem man das kundgetan hat, drüber nachgedacht, aber im Hinterkopf war schon vieles, worüber man nachgedacht hat.
Hast du denn den Abschied deiner Großeltern, Das habt ihr alles miterlebt?
Ich habe das heute noch vor meinem Kopf, ich sehe noch das Bild, ich sehe noch den Sarg, ich sehe aber auch jeden Tag quasi indirekt das Buch, was sie mir zum Schluss geschenkt hat, nämlich das war der große Bella Brat, ein Fachbuch, das sie mir noch wenige Tage bevor sie starb, geschenkt hat, was ich heute schätze und ehre, weil es ein wesentliches Buch ist für die Entwicklung der Kochkunst. Und ja, das sind alles Momente, aber ich sag mal, das ist etwas so Nahes heute noch, das kann man nicht aus seinem Gedächtnis streichen, ganz im Gegenteil. Diese Momente sind so bewegend, und genauso, wenn man dann seine Eltern verliert und wenn man eine Schwester verliert, so wie ich, mit 52 Jahren an Leukämie, dann wird man sehr schnell normal. Man wird ganz ruhig, man wird sehr, sehr bedächtig und man ist sehr, sehr dankbar. Das muss ich sagen. Deswegen sitze ich auch hier und ich bin einfach zufrieden, dass, ich sage mal, vieles an mir vorbeiging und dass ich nicht in so eine Situation kam, die mich so tief getroffen hat.
Hast du dein Verhältnis zum Tod, würdest du sagen, geklärt, soweit man das sagen kann?
Ich habe eine Situation erleben dürfen, die mir sehr geholfen hat. Es war so, dass meine Familie und ich, wir waren im Flieger in München, und das Flugzeug war kurz vorm Abheben, es war schon weg von dem Hangar, und in der Sekunde kommt der Anruf, dass meine Schwiegermutter verstorben ist. Das heißt, der Kapitän hat gesagt, wir fahren nochmal zurück. Das war schon mal eine totale Ausnahmesituation, dass wir nochmal raus durften. Wir sind ausgestiegen und sind dann nach Hause. Und dann war natürlich der direkte Weg unmittelbar in das Krankenhaus, wo dann die verstorbene Schwiegermutter lag. Und ich habe gesagt zu meiner Frau, ich schaffe das nicht. Also ich kann da nicht reingehen. Also du gehst jetzt, du bist da drin, natürlich mit ihrem Mann und mit ihrem Bruder und Familienangehörigen. Aber ich kriege das nicht zusammen. Also ich möchte jetzt niemand, ich sag mal, sehen, der von uns gegangen ist. Dann kamen die raus, alle, und dann habe ich gesagt zu meiner Frau, zwischenzeitlich mir lang überlegt, ich möchte doch mit ihr ganz alleine reingehen. Und ich möchte gerne nochmal die Hand halten, möchte gerne nochmal den Moment für mich einmal erleben, wobei das natürlich wahnsinnig eine Überwindung kostet. Ich bin da reingegangen, ich glaube, es war so eine Aufregung für mich, aber ich wollte das nochmal, weil ich wäre mit einem ganz schlechten Gewissen nach Hause gefahren, als Versager, als Mensch ohne Courage, sich dieser Situation zu stellen. Bin ich rein und ich habe das dann gesehen und da lag jemand, sagen wir mal, wirklich da und so wie man ihn kennt, wie man auch diese Person wahrgenommen hat, nur ohne eine Reaktion. Und das habe ich, und dafür bin ich sehr dankbar, so in mich aufgenommen, dass das Leben endlich ist und dass wir alle vor diesem Thema nicht gefeilt sind und dass wir alle damit lernen müssen, umzugehen. Und seitdem, muss ich sagen, ist es für mich viel, viel angenehmer, auch der Tod meiner Mutter, und die wirklich für mich alles war, muss man sagen, also hat mir sehr viel bedeutet. Das alles zusammen habe ich sicherlich durch diese Situation wesentlich besser gemeistert, als hätte ich das nicht mitbekommen.
Weil da eine Ruhe und ein Selbstverständnis
Ich habe gemerkt, dass das so ist, wie eben der Tod ist, nämlich dass jemand vor dir liegt und ja einfach von uns geht und sich von dieser Welt verabschiedet hat, aber in aller Ruhe, in Frieden, in einer entspannten Situation. Und ja, das habe ich dann einfach so in mich aufgesogen und bin froh, dass ich das einmal miterlebt habe.
Rod Stewart hast du mitgebracht mit Sailing.
Das war das Lied unserer Hochzeit. Wir sind ja große Reisefans, also Familie, meine Frau und ich. Immer Asien, sehr viele Bootstouren gemacht und alles Mögliche. Und das haben wir uns dann gewünscht. Das war also unser Hochzeitslied. Das ist jetzt, und zwar im Jahre 1990.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing.
Stormy. Mit Johann Lafer verlasse ich jetzt gleich die Oststeiermark. Was wäre damals, sagen wir mal, mit 18, für dich der totale Luxus gewesen?
Ein Luxus haben mir meine Eltern erfüllt, weil ich war ein absoluter Fan von alpinem Skisport. Und wir hatten damals als große weite Welt ein Versandhaus, das hieß Kasten und Öhler. Und ich durfte mir in der Stadt Graz, ich durfte mir damals von Atomic so einen Rennski aussuchen, weil ich ja so fanatisch war für Ski mit einer speziellen Bindung. Werde ich nie vergessen. Das war für mich der Inbegriff von Luxus, von einem Traum, von einem unerreichten Ziel. Trotzdem muss ich dann feststellen, man muss damit immer noch Ski fahren. Also Ski fährt nicht von alleine, ja. Aber es war so etwas zu haben, was einem das Gefühl gibt. Es ist wirklich was Außergewöhnliches, was keiner von den anderen hat, wo du stolz drauf sein kannst und so weiter und so fort. Das war eines der Luxusprodukte. Ansonsten muss ich sagen, hat Luxus keine Rolle gespielt. Was ist Luxus? Ich kannte gar keinen Luxus. Also so, wo man heute drüber spricht, da kommt jetzt von Dior eine neue Handtasche raus oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder es gibt jetzt neue Earbuds von irgendjemand. Diese Informationen gab es ja nicht.
Das ist es, glaube ich, dass die Bedürfnisse, dass das Marketing ja heute so ist, dass die Bedürfnisse überhaupt erstmal sozusagen geweckt werden, damit sie dann bei dir landen. Also ich meine, möglicherweise wäre es einfach wirklich ein Fahrrad oder ein Ski oder vielleicht auch eine Reise oder keine Ahnung, was es hätte sein können. Das muss ja nicht unbedingt wirklich ein Luxusgegenstand sein oder so.
Also die Tante hatte zwei Söhne, die kamen in den Sommerferien zu uns. Da haben die Nutella mitgebracht. Nutella. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bis dato gab es Butterbrot mit Zucker. Ja. Oder auch schon mal einen Sauerampferblatt aus dem Garten mit Zucker, nass gemacht und eingetaucht, so diese Mischung. Das wären heute diese Fruchtdrops, diese modernen, weißt du, ich sage jetzt nicht den Namen, aber jeder weiß das. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben uns geklopft, wirklich gestritten und geklopft für ein Nutella-Brot. Wer darf mehr auf dieses Brot steigen? Von wegen weiße Semmel oder irgendwas. Nein, da wurde einmal die Woche Brot gebacken in so einer Holztrog oder, oder wenn ich überlege, vom Schamgefühl, ich werde nie vergessen, meine Mutter hat mich mal gewaschen und da kam die Tante zu Besuch und da stand ich ja in diesem Badezimmer und da kam die rein. Also das habe ich, glaube ich, ich habe da Wochen gebraucht, um das zu verstehen, obwohl es ja normal ist.
Dass sie dich gesehen hat, ja, wie alt warst du denn?
Ich weiß nicht mehr genau, ich war vielleicht so 9, 10 oder was auch immer, weil sie ja mal wollte, dass wir picobello, weißt du, frisch gestriegelt und so weiter. Und dann kommt dann die Tante, dann denke ich mir, oh, jetzt hat die mich gesehen da und so weiter, ja. Das war alles so, wie soll ich sagen, gewollt verkrampft, so gewollt nicht offen, aber auch wieder mit der Hingabe, da hat einfach diese moderne Entwicklung gefehlt, sondern es war immer so und es bleibt auch so, am liebsten noch, verstehst du, im Winter habe ich Schnee geschaufelt, im Winter, weil immer viel Schnee war, dann bekam ich eine außergewöhnliche Eierspeise oder so einen aufgeschlagenen Weinschaum, also nicht Wein, sondern Apfelsaft mit Eigelb und so weiter. Und das ist das, was natürlich damals so richtig war, weil wir Respekt vor dem allen gehabt haben, was wir uns damit erkaufen oder erarbeiten konnten. Ich werde nie vergessen, wenn mir mal einen Schilling kam, da ging ich in diesen Tante-Emma-Laden auf nach Hause weg, dann habe ich mir so einen Rollmops gekauft, so einen runden Hering da, innen mit so einer Paprikaschote, aufgerollt auf so einem Spießchen. Da habe ich dann irgendwann mal so viel von dem Scheiß gegessen, dass ich heute keine Matjes, kein Hering mehr sehen kann, weil wenn ich es schon rieche, springe ich freiwillig über den Tresen, verstehst? Aber daran sieht man ja, mit welcher Bescheidenheit man trotzdem Luxus generieren kann. Ein Rollmops für einen Schilling. Stell dir mal vor, heute würden die Leute sagen, sag mal, Johann, also das gibt's ja hier bei irgendeinem Discountladen, die ganze Dose für 1,50 Euro.
Aber die gab
50.
es ja. Und vielleicht hätte es die damals schon gegeben, wäre es auch vielleicht anders gewesen.
Ja, aber man es
muss
gab es ja, nicht.
Es gab es nicht.
Es genau. gab man es muss nicht. Es also einordnen. Man musste einfach mit ja. dem zurechtkommen, was man damals hatte. Und man kann das nicht anders, weil es gab ja auch keine Informationen, außer irgendwann das Schwarz-Weiß-Fernsehen. Das war ja dann das Nächste. Und dann weiß ich nie, werde ich nie vergessen, mein Heiligtum war immer Vierschanzentournee. Das war für mich immer Sitzen. Also es gab ja in der Küche, gab es ja kein Sofa, sondern gab es einen Esstisch. Und der Fernseher stand oben auf dem Küchenkasten. Kannst du dir vorstellen, so. Und es war ja dann nur ein Fernseher und natürlich der Zwang oder beziehungsweise die Nachfrage, ja, die Kinder, die Schwestern wollten das gucken, ich Vierschanzentournee. Natürlich war der Streit vorprogrammiert, aber das ist etwas, was mich schon seit 40 Jahren verfolgt. Das ist die Vierschanzentournee. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich ja schon viele Vierschanzentourneen besuchen konnte oder die Springer auch kennengelernt haben. Und das ist jetzt für mich natürlich Luxus. Einmal das, was man ja einfach nur gesehen hat, persönlich erleben zu dürfen. Deswegen bin ich auch so dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass es mir möglich gemacht wurde, wenn ich überlege, hier in Berlin, als ich hier angefangen habe, ich habe es ja erzählt vorhin und heute, ja, wenn ich hier vorbeifahre vor einem bayerischen Platz, wo ich zur Untermiete gewohnt habe und wo diese alte Oma mich jeden Tag schikaniert hat.
Womit? Was hat sie gesagt?
Ja, ach, kannst du dir nicht vorstellen. Das war Köche, kommen nachts nach Hause, stinken immer nach Küche, hat die Schuhe dann nachts vor die Tür gestellt und wenn ich mein Bett so gemacht hat, war es einen anderen Tag so gemacht. Und also,
ach, sie, du hast dir ein Zimmer bei ihr genommen.
Ja, Untermiete, kannst du dir vorstellen, Untermiete ja, habe ich bei der gewohnt. So ein kleines Zimmer ging es rein, ja, sie ja, hat ja, links ja, geschlafen, ja. ich da rechts. Und das kannst du nicht. Also Leute, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das Bett, das hat so geknirscht, wenn ich mich umgedreht habe, habe ich gedacht, irgendwie, das ist so ein Horrorfilm noch von irgendwie von der Graf Dracula. Aber was willst du machen, wenn du keine Kohle hast? Was ja, willst klar. du denn tun?
Ja.
Du kannst nur eins machen, irgendwie in Berlin. Ich meine, heute ist ja vielleicht ähnlich. Heute hast du mehr Geld, aber heute kostet halt auch alles.
Heute gibt es ja. keine, also heute
nee,
gibt es
Untermiete
keine
Kohle. Untermiete gibt es wahrscheinlich keine
gibt
mehr.
Gibt es, aber es ist irre schwierig geworden. Das ja. ist wirklich für Studierende, für Leute, die eine Lehre machen, es ist so gut wie unmöglich. Mhm. Bezahlbare Wohnungen sowieso nicht. Kleine Einzimmerwohnungen mhm. sind wie vom Markt verschwunden. Ja. Also ich kenne 2, 3 Leute, die wirklich suchen. Bevor wir gleich das nächste Lied spielen, wir müssen ja jetzt ja auch irgendwie mal zu deiner Leidenschaft kommen, die zwar in diesen Momenten immer durchblitzt, wenn sowas wie Rollmops fällt, also man merkt, wie sehr du Essen liebst und genießen kannst. Du hast deiner Mutter sehr früh schon geholfen. Ich möchte es deswegen nochmal besonders betonen, weil da sind eigentlich zwei Schwestern. Und da alles immer so laufen sollte, wie es immer schon so gelaufen ist, sind es eigentlich ja, und das ist das, was man aus der Tradition so ein bisschen ausschert, nicht die Mädchen gewesen, die deiner Mutter in der Küche geholfen haben, sondern in dem Fall warst du es als der Junge, der daran eine Freude hatte.
Und das war
hatte.
Absurd. Ich meine, das muss man sich mal wirklich vorstellen. In so einem konservativen Umfeld, der Sohn hilft kochen. Also die Kommentare möchte ich jetzt hier nicht wiederholen.
Und deine Mutter war aber klug genug, ja, dich da gewähren zu lassen.
Ja, und die hat gemerkt, dass der Hansi, hieß ja Hansi, dass der Hansi einfach das gerne macht. Es gab zwei Dinge, ihr beim Kochen helfen und Schuhe putzen. Das war so meine Leidenschaft. Samstags, weiß ich immer noch, saß ich draußen, Radio, Ö3, Fußball und dann Schuhe putzen, vorne auf so einer Ecke vom Haus. Jedes, war eine so rahmengenähte Schuhe, jedes Loch mit dem Zahnstocher leer machen, dann schön erstmal runter den alten, das alte alles runter, dann neu, also das war, es war so ein erotisches Gefühl. Es werden jetzt alle denken, der spinnt doch, aber weißt du, dass der Schuh außen so einen geilen Glanz hatte, so dieses Schimmern von mehreren Farben in Brauntönen. Es war einfach der Stolz, oder ich sag mal, ja. Guck mal hin, hier stehen sie, alle Schuhe.
Ja, und es gab ja, also auch da, sorry, dass ich jetzt wieder so einen Abbieger in die Nostalgie mache, aber Schuhe zu haben, ne? Wir haben heute, ich weiß gar nicht, ich habe wirklich viele Schuhe.
Ich habe 800 Paar. Ich bin Mr. Schuh Österreichs.
Wie bitte?
Ich habe 800 Paar Schuhe mindestens. Ich liebe Schuhe. Ich bin, pass auf, ich mein, ihr Frauen sagt immer hier, ihr seid verrückt. Ich bin genauso verrückt. Ich liebe Schuhe. Das kannst du nicht vorstellen, was ich für Schuhe habe. Also ich habe Schuhe, ich bin von Schuster zu Schuster gefahren. Es gibt ja so ein Buch. Diese berühmtesten Schuster in Europa oder der Welt, ob Wash in Budapest, ob in Florenz oder wo auch immer die alle sitzen, ich habe sie alle besucht. Also dort ist mein Leisten, den kannst du dort bestellen. Wenn du anrufst, sagst du, okay, ich hätte gerne ein paar Schuhe, Laferschuhe, also der Leisten ist da. Ich meine, ob sie meine Füße zwischenzeitlich verändert haben, weiß ich nicht, aber der Leisten ist da. Also ich habe solche Schuhmarken, die ihr als Damen alle sehr gerne trägt oder sag mal sehr gerne anzieht, aus Paris und so weiter, wo ich hinfahre und auch mittlerweile Männerschuhe habe, die noch gar keiner kennt.
Wie interessant. Ich meine, dass da dieser Satz noch in der Luft hängt vorhin, ob es jetzt eine neue Handtasche von Dior gibt. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das auf Schuhe gemünzt dann doch irgendwie auf dein Leben zutrifft. Dass du ganz nervös bist bei der Vorstellung, dass es so ein Louboutin oder ja, was weiß ich.
Das hat was mit, ein Mann hat wenig Chancen, sich wertvoll darzustellen. Ich sage es jetzt bewusst, wenn es darum geht, um Kleidung, die relativ immer, sagen wir, eine gewisse Art der Kleidung ist. Schmuck ist relativ
schwierig. Du hast da links
das ist jetzt, das
Armband.
Ist ein, so ein kleines Armband, aber das ist jetzt mein persönliches Stück, was ich gerne habe. Ich habe gar keine Uhr mehr. Aber dann kommen die Schuhe. Und für mich sagen Schuhe sehr viel über den Charakter aus. A, wenn jemand Schuhe anhat, die gepflegt sind, dann überträgt sich das auf etwas, was...
Ja, jetzt gucke ich zwischen seinen und meinen panisch hin und her.
Jetzt kannst du deine Schuhe anschauen. Ich sage jetzt nichts dazu.
Ey, komm, aber, die sind in Ordnung.
Aber pass auf. Aber jetzt ohne Witz. Das ist eine Frage auch der Detailverliebtheit. Und Menschen, denen es egal ist, ob die Schuhe geputzt sind oder nicht, die sind auch sonst relativ oberflächlich. Für meine Begriffe.
Oder haben ihre Brille nicht auf. Weil ich merke, dass mit einer leichten Sehschwäche sieht alles super aus.
Ja, also ich sag nur persönlich für mich, kannst so oft beobachten, du gehst zu einem geilen Veranstaltung. Da schmeißen sie in den Smoking rein und da machen sie einen auf dicke Hose mit dem Hemd und der Fliege, dann guckst du die Lackschuhe schon halb abgeschliffen oder hinten alles noch irgendwelche Schlieren von der Treppe da noch drauf oder so. Dann denke ich mir mal, bitte, wirklich, Kleider machen Leute. Aber Schuhe sind aus meiner Sicht auch ein Teil von der Kleidung. Und deswegen finde ich das für mich persönlich so ein Hobby, also ich schmeiß auch ganz viele weg, aber ich kann nur sagen, ich liebe das, wenn ich hier durch Berlin gehe, ich kenne die Läden, wo ich hingehen muss, ich weiß, wer was hat und die wissen auch, wenn ich komme. Also das ist zum Beispiel jetzt einfach eine, wie sagt man da, paranoide Situation für mich. Das ist etwas, was ich irgendwann mal angefangen habe.
Eine paranoide Situation?
Ja, dass ich so verrückt nach Schuhen bin, oder?
Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Interessant. Dann hast du wahrscheinlich auch so ein Schuhzimmer. Sagen wir es, nennen wir es beim Namen. Du hast ein Schuhzimmer.
Ja, das ist eine ganze Front. Da könnte ich deinen Garten hier benutzen jetzt. Also wenn der regendicht wäre, könnte ich dir meine ganze Litanei von fahrbaren Wegen mit schräg gestellten Borden, wo die Schuhe drauf sind.
Die hat ein Tischler gemacht.
Ja, natürlich. Ja, was ist kein Standardprodukt?
Nein.
Die Schuhe müssen ja auch so präsentiert werden, dass ich, wenn ich da reingehe, sofort mit relativ kurzem Überblick entscheiden kann, welche Schuhe ich habe.
Ich flipp aus. Okay, gut. Mr. Schuh Österreich,
ja.
Und das lässt dein Herz hüpfen. Du hast tausende von Auszeichnungen.
Nein, ist egal, aber warum habe ich das damals bekommen, diese Mr. Schuh Österreichs? Weil ich war, glaube ich, einer der Ersten, der sich Schuhe machen hat lassen aus der Lachshaut. Und zwar, wir haben die Haut des Fisches Lachs gerben lassen und dann habe ich Schuhe gehabt mit Lachshaut. Also nachhaltiger kannst du das Kochen ja nicht sein, wenn du die Haut vom Lachs plötzlich auf deinen Füßen trägst.
Oh Gott. Okay, gut. Was ich schon immer über Johann Laffer wissen wollte
ist,
und nie
dass er,
zu fragen
ja,
war,
dass er Lachshaut
trägt. Abgefahren. Ich muss mich erstmal sammeln.
Ja.
Wir stürzen uns in die Musik. George Benson. Nothing's gonna change my love for you.
Ja.
Und das ist eine schöne kleine Geschichte.
Also, unser Sohn, als er klein war, wir haben immer Kindermädchen gehabt in verschiedenen Sprachen, weil wir wollten die Kinder mehrsprachig erziehen. Und dann hatten wir ein Mädchen aus Laos. Und die hat immer mit ihm gesungen, weil sie gut singen konnte. Und als ich dann meinen Geburtstag gefeiert habe, meinen 50. Geburtstag, dann zu meiner Überraschung, und dem Moment kann ich, ohne dass mir wahrscheinlich jetzt die Tränen kommen, nicht so einfach erzählen, geht er auf die Bühne mit 6 und singt dann wirklich live sozusagen, singt er Nothing Can Change My Love For You. Und das muss ich sagen, jetzt nicht, weil es jetzt eine Attraktivität war, dass jemand mit 6 Jahren sowas singt, sondern den Mut zu haben, vor fast 400 Leuten das zu singen und natürlich auch die Bedeutung für mich zu verspüren, so diese offene und in der Öffentlichkeit gezeigte Zuwendung und Liebe zum Vater, beziehungsweise das noch, was danach noch kam, sagt er ja, und dann als es vorbei war und natürlich alle applaudiert haben, bin ich auf die Bühne und dann sagt er so, und übrigens, Papa, du musst dir keine Gedanken machen, wenn ich groß bin, übernehme ich die Burg. Und das war natürlich dann so, das war für mich halt emotional das Highlight, weil ich meine, nichts ist schöner, wie wenn man das macht, was wir gemacht haben, und die Kinder zeigen irgendwann Interesse und haben an dem Interesse, was die Eltern geschaffen haben. Leider hat sich das nicht so entwickelt, aber damals war das für mich ein ganz besonderer Moment.
Mr. Schuh Österreich, Johann Laffer, ist heute hier zu Gast. Und bevor wir jetzt zu den Sternen kommen, müssen wir den Weg dahin erstmal so ein bisschen skizzieren. Du hast eine Lehre gemacht und dann den Wehrdienst? Oder war es umgekehrt? Wahrscheinlich erst die Lehre.
Wehrdienst.
Und hast du die Lehre als Koch gemacht wahrscheinlich? In einem Restaurant in Graz oder wo hast du
in Graz, in einem ganz großen Brauereigasthof, Gösserbräu. Ja, also es war so, dass ich die ersten 1,5 Jahre gar keinen Bock hatte. Ich wollte auch aufhören, weil ich unter Koch mir ganz was anderes vorgestellt hatte. Ich habe nur, ich sag mal, Kühlhaus geputzt, Zwiebel geschält, jeden Tag 100 Kilo Zwiebel, weil die Spezialität war Gulasch. ich hatte keine Tränen mehr, also mein Wasser war verbraucht. Dann habe ich so Fleisch ausgeschnitten, da gab es halt immer diese Kröstl oder wie sagt man da, so einfach so Majoranfleisch und so. Der wurde also immer von dem Tier dann das Magere vom Fett getrennt, was wurde dann angebraten für so ein Ragout oder was auch immer. Und das war's dann schon. Und dann habe ich mir gesagt zu meiner Mutter, also ich bin ja nicht hier, verstehst du, Koch in der Ausbildung und mache nichts anderes. Wenn ich dann fertig bin am Ende, sage ich so, ich kann jetzt wirklich Fett von mageres Fleisch unterscheiden und Zwiebel schälen. Dann ist mein Vater dahin und dann war so, dass wir eine Mehlspeisköchin hatten, eine Rosa, die hat dann einfach gemerkt, dass ich so unzufrieden war und die war verantwortlich für die ganzen Mehlspeisen und die hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, komm zu mir. Und da hat sich auch dann meine Vorliebe entwickelt für das Süße, für das Dessert, für den Kuchen. Und ich muss wirklich sagen, das hat mir große Freude bereitet, dort zu arbeiten. Und ich träume heute noch oft von dieser Person, weil sie mir mein Leben so umgestaltet hat und in mir auch, sagen wir mal, Interesse geweckt hat, Dinge zu machen, die hätte ich mir zu Beginn meiner Lehre niemals vorstellen können.
Und sie hat das wahrscheinlich auch erkannt. Also sie hat das gesehen.
Sie hat erkannt, dass ich, es war eine Frau mit sehr viel wahrscheinlich Fürsorge im Gefühl, selbst wahrscheinlich Kinder gehabt und hat gemerkt, wenn die Kinder nicht so richtig zufrieden sind, was man machen muss. Und das hat sie bei mir angewendet. Und ich meine, das ist halt der große Dank, dass ich so jemand an meiner Seite hatte.
So, Cut. Jetzt kommt der Wehrdienst. Wie lang war der? War der anderthalb Jahre?
Ich glaube,
so,
in Österreich Jahre? War der 9 Monate.
9 Monate.
Im Offizierscasino. Also das war.
Ach,
das,
hast du da auch gekocht?
Ja, das war das Schönste überhaupt.
Super.
Ich glaube, wir waren 3 Ordonnanzen für 9 Offiziere. Davon war die Hälfte nie da. Also der Tag, der war sehr entspannt. Einer davon hat jeden Tag, sagen wir so, der so einen Magenlikör getrunken. Der ist dann während der Zeit auch gestorben, als wir da waren, weil er so von dem Scheiß da gesoffen hat jeden Tag. Also es waren sehr spannende Zeiten, aber wie gesagt, wichtig auch mal für Disziplin und Bildung. Das kann ich nicht anders behaupten. Deswegen finde ich auch die Diskussion in Deutschland wieder gut jetzt, dass man da eine gewisse Grundstabilität in der Persönlichkeitsentwicklung reinbekommt. Ja, und dann bin ich ja nach Berlin sofort.
Wie bist du denn, das ist mein Schweizer Hof in Berlin, gibt es jetzt glaube ich nicht mehr, aber das in der Budapester Straße war ja eine sehr gute Adresse. Wie kam das?
Ich war als Auszubildender immer mit Auszeichnung unterwegs und wenn die Schule diverse öffentliche Auftritte hatte, war immer Johann Lafer dabei und da war dann eine Veranstaltung in Graz auf der Messe und zu Gast war eben die Mannschaft vom Hotel Schweizerhof mit Herrn Schlenker, dem Küchenchef, und der hat mir seine Karte gegeben und hat gesagt, okay, wenn du fertig bist, melde dich, komm nach Berlin.
Super.
Wir brauchen Leute. Und das war dann auch so. Ich habe mich dann also dort gemeldet bei ihm und habe dann, ich glaube, 1,5 Jahre im Hotel Schweizerhof gearbeitet, hauptsächlich in der Patisserie, und habe damals schon sehr engen Zugang gehabt zu Fernsehmenschen, denn die haben ja alle im Schweizerhof gewohnt. Ich habe sie gehasst, weil ich in der Patisserie war und dann war ja oft so der Dieter Thomas Heck oder Wim Dölke und so, die kamen immer so spät, weil sie im Studio waren. Und natürlich, wenn du in der Patisserie warst, musstest du für die immer zum Schluss das Dessert machen. Ach. Also da muss ich sagen, da hatte ich mit den Leuten keine große Freude. Also ich wollte auch in kein Studio gehen oder mich mit den Leuten beschäftigen, weil es war für mich immer sehr anstrengend zu warten, bis die abends endlich nach Hause gingen.
Und du dann zu deiner Vermieterin gehen konntest.
Ja, das war in der Tat, ich war ja zweimal in Berlin, das war das erste Mal, 77, und da war ich nochmal da, 83. Da war ich ja dann im KDW. Ich war verantwortlich da für die Verzehrstände in Verbindung mit Le Notre. Da habe ich dann gewohnt am Hindenburgdamm. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen mit der Perspektive damals vom KDW, die Silberterrasse, das Restaurant, also ein Gourmet-Restaurant zu machen mit einem Außenfahrstuhl. Jetzt mittlerweile ist bekannt, dass es, glaube ich, nochmal weitere 40 Jahre gedauert hat, bis der Fahrstuhl gebaut worden ist. Aber ich bin dann gegangen, weil es einfach, wie gesagt, für mich keine Perspektive gab.
So, dann, wir lassen jetzt ganz, ganz viel aus. Wir lassen jetzt sozusagen...
witzig, mein Schweizer Sturm, Viehhauser,
all diese Sachen, weil das kann
Paris,
man aber auch, das kann man in Büchern nachlesen, das kann man im Internet,
klar.
Also wirklich, ich möchte das jetzt auch, das ist auch wahrscheinlich wirklich schwer, das abzukürzen. Worauf ich hinaus will gleich, ist ein aktuelles Projekt, das du machst fürs Fernsehen. Das heben wir uns für den letzten Gesprächspart auf. Aber vorher will ich auf jeden Fall wissen, dieser Du hast deine Frau erwähnt, Sailing war euer Hochzeitssong. Sie ist selbst Hotelfachfrau, gelernte Hotelfachfrau. Sie hat, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Burg damals besessen oder geführt.
Nee, das Restaurant in Guldenthal, und dann sind wir gemeinsam auf die Burg
umgezogen. Genau. Ihr habt euch verliebt, ihr seid zusammengekommen und habt dann dieses Restaurant gehabt, das erst einen Stern hatte und dann sehr lange zwei Sterne. Mhm. Was ja eine unglaubliche Herausforderung bedeutet. Also nicht nur wirklich sowieso auf dem Niveau weiter zu kochen, sondern das hat ja sicherlich auch was mit Inspiration, mit neuen Perspektiven, mit mutigen Schritten zu tun. Man weiß nicht genau, wird das, was man sich da jetzt ausdenkt, honoriert oder wird das vielleicht als Rückschritt bewertet? Auf jeden Fall ist dieser Druck doch eigentlich immens. Warum hast du dir das angetan? Warum habt ihr euch das über einen so langen Zeitraum angetan?
Ich glaube, wenn man natürlich veranlagt ist, dann ist das Streben nach mehr selbstverständlich, nach noch mehr und weiterem zu erreichen, ist eine Grundtugend. So, und das war bei uns natürlich klar, dass wir zu den 10 besten Restaurants gehört haben. Ich glaube, wir waren mal auf Platz 6 in Deutschland bei damals ca. 60 Restaurants. Und das will man ja bleiben. Man will ja nicht absteigen, man will eher besser werden. Und das heißt natürlich bedingungslosen Einsatz, bedingungslosen Kampf für das Beste jeden Tag aufs Neue, also wie Champions League sozusagen. Und man muss ja da wirklich dann Einsatz zeigen. Und das war unsere Grundtugend. Das war auch nicht schwer. Und ich möchte etwas sagen, was mich so freut, ist, dass das war ja damals eine relativ einfache, aber sehr präzise Küche. Das hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre ganz anders entwickelt, dieses sehr aufwendige mit vielen Komponenten und so weiter. Aber jetzt merke ich einmal, dass wieder das zurückgeht zu dem, was es damals mal war, nämlich einfach, aber besser, nachvollziehbar und nicht so ein Shishi im Detail, wie man das heute zum Teil in den Restaurants bekommt. Gott sei Dank. Und ich habe damals gesagt, ich verstehe nicht, warum ein Gast nicht mit einem extrem guten Produkt auf höchstem Niveau zubereitet und es sind noch 2, 3 Komponenten zusätzlich, die man zuordnen kann, auf Dauer zufrieden sein kann. Man wollte immer mehr, man wollte noch mehr, noch weiter, noch mehr, noch mehr. Aber manchmal ist eine Entwicklung, die man in den letzten 2 Jahrzehnten in Deutschland gemacht hat, nicht immer vom Vorteil. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen bin ich so dankbar und heute bin ich so glücklich, dass wir damals uns durch nichts von unserer Art verändern haben lassen, sondern wir sind dem Stil treu geblieben. Und wir wären heute wieder, wenn ich ehrlich bin, und wir das weitergemacht hätten, genau wieder aktuell in der Zeit, weil die Entwicklungsphase zwischendrin sicherlich notwendig war, um die Küche zu verbessern, aber auf breiter Masse sie sich nicht durchgesetzt hat.
Ihr habt von selbst so einen Cut gemacht, ne?
Genau.
Also 2019.
Ja, selber. Wir haben verkauft 2019. Also ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn beide Kinder einfach kein Interesse haben. Die Tochter schon 6 Jahre in London lebt, dort sehr erfolgreich ist. Der Sohn studiert in Den Haag, der will ganz was anderes machen. Dann habe ich gesagt, schau, was willst du jetzt? Was kommt? Jetzt kommt ein Angebot. Dieses Angebot ist für uns in Ordnung, das ist sehr lukrativ. Jetzt sind wir, ich glaube, ich war, lass mal überlegen, 2019, jetzt bin ich 66, was war ich denn? Ich war dann, sagen wir mal, 63, 62, meine Frau 61, hat gesagt, schau, was kommt jetzt? Was wird kommen? Ich meine, wann kommt wieder jemand, der sagt, okay, das ist genau das, was wir suchen in der Form. Ich habe das relativ schnell verkraftet, weil ich natürlich wahnsinnig froh war, dass ein Bereich meiner Tower-Belastung wegfällt, obwohl es Lebenswerk war. Aber meine Frau hat das sehr zu schaffen gemacht. Das war für sie ihre absolute Homebase, ihr Lebenswerk sozusagen. Mittlerweile durch Corona ist das natürlich alles weggegangen. Da waren wir dann sofort froh, dass das nicht mehr da war. Aber das war am Anfang eine schwierige Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch lange Zeit nicht wahrgenommen, einfach abends um 19 Uhr hinzusitzen und Fernsehen zu gucken, Nachrichten. Das war ja ein Thema, das war ja eine Freude. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder mal ins Fußballstadion zu gehen oder mal Sportschau zu gucken oder was auch immer. Unfassbares Glücksgefühl.
Wie lange hielt das an?
Das ist heute noch so. Also das ist heute noch so, weil...
Aber du summst ja viel herum. Da ist die Küchenschlacht, da ist hier ein Buch, da ist noch ein Buch.
Ist aber so, aber es ist ja so, dass ich heute selbst bestimmen kann. Ich bin nicht fremdbestimmt.
Ich und ich hast du mitgebracht, stark.
Ja, das ist etwas, was man heute sein muss und man darf sich nicht immer sofort von irgendwelchen Dingen beunruhigen lassen. Am Ende, wie sagt man so schön, der Gast ist der König, aber vielleicht bin ich mal der Kaiser.
Unterwegs und trinke zu viel Bier und Wein. Meine Wohnung ist verödet, meinen Spiegel schlag ich kurz und klein.
Vieles ist unerwähnt geblieben und das kriegen wir auch, ein paar Sachen kriegen wir noch so reingequetscht in dieses Gespräch hier. Aber wichtig ist erstmal Drei Teller für Love. Ein neues Format, das Montag bis Freitag auf Join, glaube ich, läuft.
Ja, es läuft zunächst mal auf Sat.1 und dann auf Join.
Um 15 Uhr beginnt es immer, Montag bis Freitag. Mhm. Und das Besondere, es sind drei Köche bzw. Köchinnen aus drei Generationen,
genau,
die drei verschiedene Gerichte.
Ja, also im Prinzip sind es einfach
zubereiten.
Laien, die also nicht den Beruf, das gibt es bei uns nicht, dass wir eine Sendung unter Kollegen machen, sondern was war der Grundgedanke dieser Sendung, dass wir das Thema Kochen ein bisschen gesellschaftsfähiger machen. Jetzt ist es aber so, dass wir hoffen, dass nicht nur ältere, sondern auch jüngere Leute oder Leute im Mittelalter, so mal unter Anführungszeichen im besten Alter, sich für Kochen interessieren und sich auch wiederfinden möchten. Also entscheidend ist ja, dass das, was wir machen, wir nicht für uns machen, sondern dass wir das für die Anregung machen des Zuschauers. Also drei Generationen kochen in drei verschiedenen Küchen, die auch der Generation entsprechend gestaltet sind, vollkommen losgelöst von irgendwelchen Vorgaben, sondern nur nach einem Motto. Mhm. Beispiel ist Urlaubserinnerungen. Das heißt, jeder kauft dann ein, was er macht. Ich weiß es gar nicht. Und dann kommt er mit seinem Warenkorb in die Küche. Dann sage ich, ich habe mir heute überlegt, eine spanische Paella zu machen. Bekomme aber von den Kandidaten, von denen eine Zutat, die ich vorher nicht weiß. Also Beispiel Paella, jetzt gibt er mir Lakritzwürfel. Also stehe ich dann da und denke mir, was soll ich mit den Lakritzwürfeln machen, wenn ich jetzt eine Paella mache? Und beim nächsten das und beim dritten dann das. Und dann besteht für mich eben die Herausforderung, live in der Sendung zu entscheiden, was mache ich jetzt mit dem Zeug? Also mache ich noch ein Amish Girl dazu oder was mache ich damit oder verschenke ich das? Aber im Prinzip muss ich das verarbeiten. So, und dann am Ende, wenn das gekocht ist, und ich koche ja auch für Publikum, die vorne in den ersten Reihen sitzen, bekommen ja auch drei Teller von mir, die also ich dann zubereite. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Ich muss abliefern. Das ist die härteste Jury, weil das Publikum vorne sagt, knallhart, Herr Lafer, nett, aber...
Weiß ich nicht. Der Kartoffelsalat, würden die das sagen?
Ich habe auch so Situationen gehabt, ist ja klar, wenn ich heute, schau, ich muss Kartoffelsalat machen, die Sendung läuft eine Stunde, also das ist ja wahnsinnig. So, wenn ich den jetzt einen Kartoffelsalat hinstelle und die Kartoffeln sind hart, also das, du kannst auch beim Essen nicht schauspielen. Du siehst doch, ob jemand gerne isst und freudestrahlend das isst oder sagt, um Gottes Willen, meine Zähne fallen da raus, weil die Kartoffeln so hart sind.
Du hast mal Salz und Zucker verwechselt.
Ja, das habe ich sowieso, ja. Aber
nein, aber hat dich das geärgert oder ist es lustig?
Nein, das ist dann lustig, aber es war ja nicht gespielt, sondern es ist halt so manchmal. Das ist zu Hause. Genau. Also wer nicht sowas schon mal erlebt hat, der ist nicht auf dieser Welt, sage ich immer. So, also die kochen dann. Und dann kommt jetzt etwas, am Ende serviert mir jeder einen Teller mit dem Wunsch, diesen schönen Wandteller zu bekommen, der Teller des Tages. Und dann sitze ich an einem Tisch und probiere diese drei Gerichte komplett nach meinem subjektiven Empfinden. Und jetzt könnte ich ja sagen, um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? Dafür hätte man das Tier nicht töten müssen oder was auch immer. Nein. Sondern ich sage, stell dir mal vor, dieser Lachs wäre jetzt 5 Minuten weniger im Ofen gewesen. Und der wäre auch noch gewürzt gewesen. Wie gut könnte das denn sein? So dass jeder eigentlich versteht zu Hause, aha. Mhm, also den Lachs, der war schon tot, den muss ich nochmal töten im Backofen, sondern das reicht, wenn der nur statt 12 Minuten nur 7 Minuten im Backofen ist, zum Beispiel.
Okay.
Aber auch Positives. Also ich habe so viele neue Dinge gesehen und ich habe es einfach nur lieb gewonnen, weil ich auch Dinge erfahre von jungen Menschen oder von egal von wen, die manchmal mir Dinge zeigen, Da denke ich mir, woher kommt das denn? Da macht jemand bei spanischer Küche die Bratkartoffeln mit Backpulver. Sag ich, habe ich noch nie gehört, was soll denn Backpulver bei Bratkartoffeln? Da werden sie schön kross damit. Aber das ist die Sendung und das ist jetzt jeden Tag.
Drei Teller für Lava, 15 Uhr in Sat.1 von Montag bis Freitag. Und wenn Sie in der Zeit keine Zeit haben, können Sie es sich auf Join angucken, also streamen. Und natürlich, es gibt zahlreiche Kochbücher. Wir werden jetzt einfach mal, oder ich pick jetzt mal zwei raus, gesunder Darm, weil auch das ein Thema ist, ne? Auch ein Organ, auf das viele aufmerksam geworden sind durch die letzten Jahre, sich gesünder ernähren. Manche Menschen haben auch mitbekommen, dass du deine Ernährung ein bisschen umgestellt hast. Du hattest eine Arthrose und ernährst dich sehr viel fleischärmer als früher.
Richtig, und sehr viel selektiver mit Dingen, die, wo ich weiß, dass sie meinem Körper gut tun.
Essen gegen Schmerzen ist so eines dieser Bücher mit Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht, die auch viele kennen durch Übungen, ne, die so gegen Schmerzen sind und so weiter. Also wer sich da noch schlau machen will, findet genug Lektüre und Interviews und Gespräche. Und wir sind nämlich jetzt leider am Ende. Aber einen Song gibt es noch. Aber weißt du was? Ich finde das schön, dass wir jetzt Aber spielen.
Ich finde diese Band, ich meine, ich muss sagen, das war meine Jugend, meine Kindheit.
Ja.
Und ich liebe auch dieses ABBA-Musical. Also so geil ist das ABBA-Musical. Du gehst rein und vom ersten Lied bis zum letzten Lied singt der ganze Saal. Was gibt's? Gibt's noch vielleicht die Bee Gees, ja? Aber ABBA ist ja wirklich der Oberhammer.
Johann, wir spielen jetzt Dancing Queen von ABBA. Und vielen Dank für all die Geschichten und dass du uns mit in die Oststeiermark genommen hast. Und viel Spaß bei dem, was du machst und viel Erfolg für die Sendung.
Danke, Bettina. Es war so schön hier und ich muss sagen, ich habe immer mit einem Auge auf den kleinen Hund geschaut. Es war ein ganz toller Nachmittag.
Vielen herzlichen Dank.
Und auch für euch weiterhin alles Gute.
Danke.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.